Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim ersten Info dieser Woche und zugleich der ersten Sendung im Februar 2015. Das sind unsere Themen: Datenschutz wie ein löcheriger Käse, ab sofort gelten bei Facebook wieder neue Nutzungsbedingungen und...
We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quarter tequila, quarter rum, case of beer, pint of raw ether, 2 dozen amyl. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can.
So beginnt der Roman Fear and Loathing in Las Vegas. In unserer Rubrik Zeitsprung drehen wir das Rad der Zeit zurück und werfen einen Blick auf das wilde Leben des Journalisten und Schriftstellers Hunter S. Thompson. Er hat sich vor 10 Jahren das Leben genommen. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info.
Doch nun zuerst die aktuellen Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Die Schweiz ratifiziert das UNO-Waffenhandelsabkommen und verpflichtet sich damit, keine Waffen mehr an terroristische und kriminelle Organisationen zu liefern. Das teilte das Wirtschaftsdepartement mit. Das UNO-Waffenhandelsabkommen ist der bis dato einzige völkerrechtlich bindende Vertrag, um den internationalen Handel mit Waffen einzudämmen. Die Vertragsbestimmungen sind aber sehr locker. So sind Waffenlieferungen an Staaten, die Menschenrechte verletzen, weiterhin erlaubt, außer wenn der jeweilige Staat mit den gelieferten Waffen Menschenrechte verletzt. Die Schweizer Rüstungsindustrie kann also weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien, Pakistan oder andere Problemstaaten liefern. Friedens- und Menschenrechtsorganisationen begrüßen das Abkommen, monieren aber, es gehe viel zu wenig weit. Die neu gewählte griechische Regierung wirbt in bilateralen Gesprächen für ihren Kurswechsel. Mit Besuchen in Italien, Frankreich und Brüssel versucht Regierungschef Alexis Tsipras, die europäischen Länder vor seiner Reformpolitik zu überzeugen. Wie angekündigt, hatte Tsipras kurz nach dem Wahlsieg die Zusammenarbeit mit der Troika aufgekündigt, dem Gremium aus Vertretern der EU, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds. Zudem kündigte Tsipras an, keine neuen Schulden mehr aufzunehmen, aber in der Eurozone verbleiben zu wollen. Er bekräftigte, bevor Griechenland die Schulden zurückzahlen könne, brauche es Reformen. Die Linkspartei Syriza sieht unter anderem radikale Maßnahmen gegen Steuerflucht vor, gegen Korruption und Klientelpolitik. Bis Ende Februar soll ein erster Vorschlag stehen. Bis Ende Mai soll die neue internationale Übereinkunft zur Schuldenkrise stehen. Die Pariser Satirezeitschrift Charlie Hebdo macht Pause, denn die Mitarbeitenden seien erschöpft nach dem Terroranschlag vom 7. Januar. Die nächste Ausgabe soll erst in einigen Wochen wieder erscheinen, teilte Charlie Hebdo auf der Homepage mit. Unmittelbar nach dem Terroranschlag hatte die Redaktion noch eine neue Ausgabe herausgegeben, produziert in den Redaktionsräumen der Zeitung Libération. Wegen großer Nachfrage war sie insgesamt 7 Millionen Mal gedruckt worden. Die chinesische Regierung verstärkt ihren Spagat. Während sie immer mehr wirtschaftliche Freiheiten gewährt, verschärft sie die Zensur im Internet. Social-Media-Plattformen wie Facebook, Flickr oder Instagram sind gesperrt. Wer YouTube schauen will, brauche ewig Geduld, schreibt die NZZ. Bis anhin konnten diese Dienste über ausländische Server genutzt werden. Diesen Umweg hat die Regierung nun verunmöglicht. Vor einigen Monaten schon hat sie auch den Zugang zu den meisten Google-Diensten erschwert. China müsse Wege finden, um die Sicherheit im Internet zu wahren, rechtfertigte die Direktion für Telekommunikation die neuen Maßnahmen. Ob ein Zusammenhang zur Demokratiebewegung in Hongkong besteht, ist ungewiss. Diese ist seit gestern wieder aufgeblüht. Gestern gingen erneut mehrere tausend Menschen in Hongkong auf die Straße. Zum Wetter. Morgen Dienstag zeigt sich da und dort vielleicht kurz die Sonne. Es bleibt trocken und eisig kalt bei Höchsttemperaturen um -2 Grad. Und so bleibt es auch am Mittwoch wechselnd bewölkt mit eisigen Temperaturen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wem seine privaten Daten am Herzen liegen, sollte eigentlich sein Facebook-Account definitiv löschen. Ab Februar gelten nämlich neue Nutzungsbestimmungen, einmal mehr natürlich zu Ungunsten der Nutzenden. Einmal mehr hat sich die Social-Media-Plattform neue Rechte an Informationen zugeschanzt, denn unsere Informationen sind Facebooks Sparschwein. Wir dürfen allerdings davon ausgehen, dass die meisten Nutzer und Nutzerinnen die Kröte schlucken und ihren Account nicht löschen werden. Ob es andere Möglichkeiten gibt, die Daten besser zu schützen, darüber sprach Fabian Eckstedt von Radio Lora München mit dem Bundesvorsitzenden der Piratenpartei Deutschland, Stefan Körner. Zuerst fragte er ihn, was sich denn nun konkret ändere mit den neuen Nutzungsbestimmungen.
Wir haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, unsere Daten weiter zu verwerten, an Dritte weiterzugeben. Sie wollen jetzt die Möglichkeit haben, auch auszuwerten und zu nutzen, was wir im Browser generell eingeben, also auch außerhalb Facebook. Und das lässt dann schon so ein bisschen Bedenken wach werden.
Was ich in Google oder in sonstige Suchmaschinen eintippe, weiß Facebook dann.
Ja, also es war ja bislang schon so, dass Facebook über Skripte beispielsweise auch ausgewertet hat, was man eingegeben, aber wieder gelöscht hat, also nicht abgeschickt hat. Auch das ging in der Vergangenheit schon, aber das war ihnen offensichtlich noch zu wenig und jetzt würden sie eben noch gerne noch mehr Informationen über uns bekommen.
Das heißt also, Cookies löschen alleine bringt mir jetzt nichts mehr, wenn ich Facebook draußen vorhalten will.
Ja, ich gehe davon aus, dass Facebook alle technischen Möglichkeiten nutzen wird, um auch zu kriegen, was sie haben wollen.
Was könnte man jetzt dagegen tun? Warum wird nichts dagegen getan?
Was man tun könnte als Einzelner ist relativ wenig. Man kann auf Facebook verzichten, aber mir ist klar, dass das schon ein Problem ist, wenn man das als Kontaktmöglichkeit nutzen möchte. Was wir als Gesellschaft tun können, ist, über die Politik zu versuchen, mehr Datenschutz für uns alle zu erwirken. Also wir haben im Augenblick halt den Zustand, dass Facebook diese AGBs verändert und wir nicht wirklich etwas dagegen tun können.
Was könnte die Politik dagegen tun? Die sitzen in Irland, soweit ich weiß.
Ja, Facebook hat seinen Hauptsitz in Irland, also seinen Europasitz in der Tat in Irland, weil dort die laschesten Datenschutzrichtlinien europaweit gelten. Das ist also durchaus so gewollt und man könnte, wenn überhaupt, im Augenblick etwas über die EU ändern. Es gibt ja von der Bundesregierung den Versuch, eine EU-Datenschutzrichtlinie auf den Weg zu bringen. Ich habe aber so das Gefühl, dass das nur ein Feigenblatt ist, also dass es da nicht wirklich darum geht, das Thema Datenschutz voranzubringen. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn wir es schaffen, oft genug darauf hinzuweisen, dass uns als Bürger der Datenschutz wichtig ist, dass dann in unseren Regierungen anfängt, das Thema eine größere Bedeutung zu bekommen.
Sie haben auch Vorschläge gemacht, wie man diesen besseren Datenschutz durchsetzen könnte. Sie sprachen davon Bußgeldern. Können Sie dieses Konzept genauer erklären?
Wir kennen das aus den 80er Jahren im vergangenen Jahrhundert, als das Thema Umweltschutz angefangen hat, wichtiger zu werden. Da war es am Anfang so, dass man gesagt hat, ja, Umweltschutz, es mag ja wichtig sein, aber das vernichtet Arbeitsplätze und das kann man so nicht hinnehmen und deswegen ist Umweltschutz halt nicht so wichtig. Und da gab es dann so nach und nach ein Umdenken, erst in der Bevölkerung und dann eben auch in der Politik. Und irgendwann waren dann die Bußgelder, die verhängt wurden, wenn man beispielsweise alte Autoreifen einfach in der Umwelt entsorgt hat, statt sie ordnungsgemäß zu vernichten, so empfindlich, dass es sich irgendwann gelohnt hat, den komplizierteren Weg zu gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es beim Thema Datenschutz auch so ist. Wir haben im Augenblick den Zustand, dass jeder Facebook-User einen Wert von, ich glaube, $200 rund hat. Also wenn man den Aktienwert von Facebook nimmt und die Anzahl der User dagegen setzt, kommt man, glaube ich, auf diesen Betrag. Das zeigt, wie viel unsere Daten wirklich wert sind, weil für Facebook sind wir ja nur Daten. Und möglicherweise kann man über Bußgelder bei Verstößen gegen Datenschutzrichtlinien da tatsächlich eine empfindliche Stelle treffen.
Und Ihr Appell an alle User, die heute Abend noch vor der großen Frage stehen, was mache ich jetzt?
Also man kann zumindest sorgsam sein. Ich kenne inzwischen viele Menschen, die verschiedene Browser für verschiedene Dinge nutzen, die nicht auf jedem Endgerät jeden Client installieren, einfach um da ein bisschen vorsichtiger zu sein. Aber mir ist klar, dass das nur sehr zaghafte Versuche sind, seine Privat- und Intimsphäre zu schützen.
Soweit Stefan Körner, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland.
Rabe Info. Zeitsprung.
Wir kommen zu unserer Rubrik Zeitsprung. Immer am ersten Montag des Monats schauen wir auf ein historisches Ereignis zurück oder nehmen ein Jubiläum zum Anlass, einer historischen Persönlichkeit einen Beitrag zu widmen. Heute ist das Hunter S. Thompson, US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist. Vor 10 Jahren erschoss er sich 67-jährig in seinem Haus in der Nähe von Aspen, Colorado. Berühmt wurde er für seinen verfilmten Reportageroman Fear and Loathing in Las Vegas. Mit seiner kritischen Politberichterstattung half er unter anderem mit, das legendäre Magazin Rolling Stone zu etablieren. Zudem wird ihm hoch angerechnet, dass er es mit seinem von ihm erfundenen Gonzo-Stil geschafft hat, die Grenzen zwischen Journalismus und Literatur zu verwischen. Ich habe mich auf die Suche nach Gonzo gemacht.
We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered blotter acid, a salt shaker half full of cocaine.
Wir hatten 2 Beutel Gras, 75 Kügelchen Mescalin, 5 Löschblattbögen extra starkes Acid, einen Salzstreuer halb voll mit Kokain und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Upper, Downer, Heuler, Lacher, sowie einen Liter Tequila, eine Flasche Rum, eine Kiste Bier, einen halben Liter unverdünnten Ether und 2 Dutzend Poppers. Den ganzen Kram hatten wir in der Nacht zuvor zusammengerafft auf einer wilden Höllenfahrt durch den gesamten Los Angeles-Bezirk. Von Topanga bis Watts griffen wir uns alles, dessen wir habhaft werden konnten. Nicht, dass wir das ganze Zeug für den Trip wirklich brauchten, aber wenn man sich einmal darauf einlässt, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, neigt man eben dazu, extrem zu werden. Das sagt der Schauspieler Johnny Depp in der Verfilmung des wohl bekanntesten Buches von Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas. Angst und Schrecken in Las Vegas, eine schonungslose Reise ins Herz des amerikanischen Traums. Eigentlich hätte Thompsons alter Ego, Raoul Duke, nur den Auftrag gehabt, eine Reportage über ein Motocross-Rennen in der Wüste um Las Vegas zu machen. Entstanden ist eine Reportage über alles, was sich neben dem Rennen abspielt. Eine düstere Bestandesaufnahme des amerikanischen Alltags, geschrieben unter dem Einfluss zahlreicher illegaler und legaler bewusstseinserweiternden Substanzen. Gleichzeitig schuf Thompson damit das Standardwerk seiner selbst erfundenen Mediengattung, dem Gonzo-Journalismus.
Well, from my point of view, it means being very skeptical of what any pronouncements of authority.
Grundsätzlich bedeutet das für mich, skeptisch zu sein, skeptisch gegenüber Autoritäten. Als Spieler würde ich sagen, es ist wie eine Wette, wenn man Meldungen von der Politik, zum Beispiel vom Weißen Haus, in Frage stellt. Man kann genau richtig liegen, wenn man das Gegenteil der Meldungen als Wahrheit bezeichnet. Ich versuche, so nah wie möglich ranzugehen, und es ist erstaunlich, es ist oft schräger als meine Geschichten. Die Realität ist oft schräger als die Fiktion. So beschrieb Hunter S. Thompson 2002 die Technik des Gonzo-Journalismus in einem Interview mit dem australischen Staatssender ABC. Gonzo bedeutet auch eine Gratwanderung zwischen Journalismus und Literatur. Der Autor wird meist Teil der Geschichte. Hunter S. Thompson verzichtete bewusst darauf, objektiv sein zu wollen. Eindeutig subjektiver Journalismus zeichnet die Realität präzise nach, war seine Devise. Schon in seinem ersten größeren Werk Hell's Angels fand er seinen besonderen Stil, wird im Film Gonzo suggeriert.
The menace is loose again.
the Hell's Angels, the 100-carat headline, running fast and loud on the early morning freeway like Genghis Khan on an iron horse. A monster steed with a fiery anus, flat out through the eye of a beer can and up your daughter's leg with no quarter asked and none given.
1967 erschien das erste Buch von Hunter S. Thompson, Hell's Angels. 2 Jahre lang verbrachte der Autor bei der gefürchteten Motorradgang. Bis dahin wurden die Hells Angels in den Medien als gewaltverherrlichende, drogensüchtige Außenseiter porträtiert. Hunter S. Thompson widerlegte dies zwar nicht, gab aber dem anonymen Bösen ein menschliches Gesicht. Übrigens nicht ganz zufrieden damit waren die Hells Angels selber und verprügelten den Autoren. Offiziell, weil er sein Versprechen gebrochen hatte, jedem Angel ein Buch und ein Fass Bier auszuhändigen. Es war die Hippie-Zeit, die Proteste gegen den Vietnamkrieg und für mehr Bürgerrechte nahmen zu, und für eine kurze Weile schien Thompson in die Politik einsteigen zu wollen. Ein Sheriff-Wahlspot von 1970.
Hunter Thompson is a moralist posing as an immoralist. Nixon is an immoralist disguised as a moralist. This is James Salter. There'll be thieves and autorecs in Aspen whoever gets elected. But Hunter represents something wholly alien to the other candidates for sheriff. Ideas.
Was gegen ihn spricht, er ist ein Visionär, der die Welt heilen will, sagt der Sprecher im Wahlspot. 1970 kandidierte Hunter S. Thompson für den Posten des Sheriffs in der Gemeinde, wo er wohnte, beim Skiresort Aspen, Colorado. Seine Partei nannte sich Freak Power, Thompson rasierte sich den Schädel und nannte den konservativen Republikaner, gegen den er antrat, einen Langhaarigen. Freak Power wollte Drogen für den Eigengebrauch legalisieren und Immobilienspekulanten aus Aspen vertreiben. Trotz dem vielversprechenden Programm verlor Thompson knapp. Dafür begann danach eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem damals noch jungen Rolling Stone Magazine. Thompson schrieb regelmäßig über Politik, in einer Zeit, als der Republikaner Richard Nixon das Weiße Haus und das Land beherrschte.
I again proudly accept that nomination for President of the United States. But I have news for you. This time there's a difference. This time we're going to win.
Richard Nixon represents the dark side of the American dream. Richard Nixon stands to me for everything that I would not want to have happen to myself or be around. He stands for everything that I not only have contempt for, but dislike and think should be stomped out. Greed, treachery, stupidity, cupidity, positive power.
Richard Nixon repräsentiert die dunkle Seite des amerikanischen Traumes. Er steht für alles ein, was ich verachte. Gier, Verrat, Dummheit, Lügen, Verachtung des Menschen. Er ist das Amerika, das sich international aufspielt und andere quält, das unsensible Greifen nach der Macht. Nixon repräsentiert alles, was mit diesem Land schiefläuft.
Nixon represents everything that's wrong with this country.
Einmal mehr begibt sich Hunter S. Thompson 1972 auf Wahlkampftour. Einmal mehr porträtiert er einen Außenseiter, den linken Demokraten George McGovern. Dann das Glück. McGovern wird überraschend offizieller Kandidat gegen Nixon. Thompson verleiht dem Wahlkampf mit seiner subjektiven, zuweilen verrückten und gleichzeitig tiefgehenden Analyse eine eigene Note. Allerdings ohne Erfolg. Nixon gewinnt. 2 Jahre später muss er zurücktreten wegen dem Watergate-Skandal. Er hatte seinen demokratischen Herausforderer ausspionieren lassen. Hunter S. Thompson hilft nun dem liberalen Demokraten Jimmy Carter, der dann 1976 die Wahlen gewinnt. Doch schon in den 1980er Jahren unter Reagan und Bush Senior landen die USA wieder in der Finsternis und Hunter S. Thompson verkriecht sich immer mehr in sein Haus in den Bergen von Colorado, wo er neben Schreiben seine andere Leidenschaft pflegt. Schießen und Drogen. Ein Ausschnitt aus einem Interview mit der britischen BBC.
I'd like to ask you why you use drugs.
Different drugs for different things. Right now, I think It's in my interest, in ours perhaps, maybe in the interest of the greater good, for me to smoke a joint and calm down.
Es ist im Interesse eines Künstlers, aber auch im Interesse der Allgemeinheit, dass ich ab und zu einen Joint rauche, um ruhig zu werden. Mein Leben wird einfacher, wenn ich kiffe. Wenn ich jetzt sauer wäre und LSD schlucken würde, wäre das vielleicht nicht so gut für ihr Aufnahme-Equipment. Nicht immer leicht war das Leben neben Hunter S. Thompson, berichten seine Frauen, seine Freunde, dafür immer wieder voller Überraschungen und wilder Exzesse. In den 80er und 90er Jahren erscheinen zwar immer wieder Bücher von ihm, oft sind es jedoch alte Geschichten, die er neu erzählt, und oft schreibt er wieder über Sport. Ursprünglich war er nämlich Sportreporter. Dann zu Beginn des 21. Jahrhunderts, als George Bush Junior ins Weiße Haus einzieht, werden seine Worte wieder scharf, sehr scharf. Ein Jahr nach dem 11. September sagte er gegenüber dem australischen Sender ABC:
This over here is the most paranoid, most insecure country.
Unser Land ist völlig paranoid, nicht mehr selbstsicher, ambivalent. Ich habe unser Land noch nie so schlimm erlebt und ich bin schon lange in der Politik. Hunter S. Thompson konnte sich gut vorstellen, dass die kriminelle Bande um George W. Bush hinter dem Anschlag aufs World Trade Center 9/11 steckte. Er bezeichnete die Machtübernahme von Bush, Cheney, Rumsfeld und Co. einmal als die brutalste Machtübernahme seit 1933, als Hitler die Macht in Deutschland übernahm. Dann, 2004, schrieb er sein letztes Stück für den Rolling Stone über den Wahlkampf von John Kerry gegen Bush, den W. noch einmal gewann. Vielleicht einer der Gründe, warum Thompson sich am 20. Februar 2005 eine Kugel in den Kopf schoss.
Football season is over. No more games. No more bombs. No more walking. No more fun. No more swimming. 67.
Kein Spaß mehr, 67. Das sind 17 Jahre nach 50, 17 mehr, als ich brauchte oder wollte. Langweilig. Ich bin nur noch gehässig. Kein Spaß. Für niemanden. 67. Du wirst gierig. Benimm dich deinem hohen Alter entsprechend. Entspann dich. Es wird nicht wehtun.
Relax. This won't hurt.
Das waren die letzten Worte, die er schrieb. Gesundheitlich ging es ihm sehr schlecht, er konnte kaum mehr gehen, er wählte den Freitod. Mit ihm verließ einer der größten und verrücktesten Chronisten der US-amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts den Planeten. Gleichzeitig hatte er es geschafft, die Grenzen zwischen journalistischem Schreiben und großer Literatur zu verwischen. Schon 1978 plante er seine Beerdigung, eine riesige geballte Faust mit zwei Daumen, die einen Peyote-Kaktus halten, das Logo von Gonzo, auf einem Turm, darin seine Asche, am Schluss eine Explosion. Sein Freund, der Schauspieler, der ihn mehrfach gemimt hatte, Johnny Depp, finanzierte den letzten Aufschrei des Meisters. Ein halbes Jahr nach seinem Tod wurde Hunter S. Thompson mit einem großen Knall verabschiedet.
That's my funeral.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 2. Februar, auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann besuchen wir unter anderem eine Kunstgalerie, die junge Berner Graffiti zeigt. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Radio Lora München. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.